der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute machen wir wieder weiter mit den Media-Plattformen, mit einem richtigen Spezialisten. Herzlich willkommen, Jens Jokschardt.
Vielen Dank, Erik.
Du bist Experte für Amazon und wir wollen heute sehr stark über das Werbegeschäft von Amazon sprechen, aus der Perspektive der Werbungtreibenden, aber natürlich auch Trends, Konkurrenten und wie die Reise für Amazon weitergeht. Lieber Jens, bevor wir einsteigen, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Jens Jokschardt, mein Name. Ich mache seit mittlerweile fast 20 Jahren erschreckenderweise Online-Marketing, Schwerpunkt Performance-Marketing. Vor 5 Jahren die Agentur PrimeUp gegründet. Wir sind Spezialist für Amazon und E-Commerce-Marketing im weitesten Sinne. Und davor auf Media-Agentur-Seite gewesen, Programmatic Advertising seit 2011. Und das hat mich dann so ein bisschen zum Thema Amazon gebracht seit 2017.
Du bist ein nicht nur Experte, sondern auch Unternehmer und Amazon, also gegründet habt ihr ja vor 5 Jahren. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Amazon und programmatisch? Das hast du vorhin gesagt, aber ich weiß noch, dass du in der programmatischen Welt warst. Ich glaube, ganz früher warst du bei Pilot, richtig?
Mhm, genau, richtig, also, ja.
Wie lange hast du das Werbegeschäft von Amazon schon auf dem Schirm?
Ja, also das ganze Programmatic-Thema grundsätzlich kam ja nach Deutschland so ungefähr 2009, 2010. Mhm. Da haben wir damals tatsächlich sehr früh uns draufgeworfen, weil irgendwie klar war, dass das die Steuerung und Ausrichtung von Display-Advertising fundamental verändern wird. Und habe ich dann bis 2011 gemacht und danach eine Agentur dann gegründet, die sich speziell nur auf Programmatic-Advertising gestürzt und gestützt hat. Und ich glaube, das muss dann so 2015, 16 gewesen sein, als Amazon mit seiner DSP hier aktiver wurde in Deutschland und um die Ecke kam. Und da sind so die ersten Anknüpfungspunkte dann Richtung Amazon und Amazon-Werbung entstanden und parallel war das auch so die Zeit, wo das ganze Amazon-PPC-Geschäft, was ja heute auch eine fundamentale Säule ausmacht bei den Kollegen, eine steile Wachstumskurve genommen hat.
Was habe ich in den Vorgesprächen schon gemerkt, das war mir schon vorher klar, ne, dass du nicht nur auf das reine PPC, Lower Funnel, E-Commerce-nahe Geschäft guckst, sondern dass du auch das Mittel- und obere Segment, also Mid-Funnel und Upper-Funnel-Geschäft, was dann eher so ein bisschen bedarfsweckend, wo es dann noch andere Formate gibt, steigen wir am besten gleich ein. Wie wirst du, wenn man so metamäßig, sage ich jetzt schon, wenn man so global galaktisch drauf guckt, wie würdest du so Amazons Rolle im Werbekosmos einordnen?
Ja, mittlerweile sind sie ja auch nicht erst seit ganz kurzer Zeit, in der westlichen Welt zumindest, der drittgrößte digitale Werbevermarkter hinter Google und Facebook oder Alphabet und Meta, wie auch immer man es dann sehen will. Und glaube ich mittlerweile auch, wenn man es mal jetzt über mehr als ein Quartal betrachtet, mit den größten Wachstumsraten, also von daher auch stark aufholend. Und in dieser Funnel-Betrachtung, die du schon angesprochen hast, ist mein Eindruck so, dass in den letzten 4, 5, 6 Jahren Amazon sich da so von unten nach oben gearbeitet hat, aus der Funnel-Sicht. Also vor allen Dingen stark, sehr früh mit dem ganzen Keyword-getriebenen, suchgetriebenen PPC-Geschäft halt sehr erfolgreich geworden ist und da sicherlich auch die ein oder andere Seite aus dem Google-Playbook entnommen hat. Das ist, glaube ich, irgendwie auch keine Herabwürdigung, wenn man das sagt, sondern da einfach gesehen hat, was da super funktioniert und entsprechend erfolgreich hat sich das ja auch entwickelt. Und dann kam halt mit der DSP-Thematik, dem ganzen Programmatic-Thema, eben eine weitere Plattform dazu, die eben auch ermöglicht, die ganzen Amazon-Kundendaten und Kaufverhalten eben auch außerhalb von Amazon nutzbar zu machen für Werbungtreibende. Und das beides sind so, glaube ich, auch bis heute die aktuell zumindest größten Säulen. Und was jetzt so der nächste große Schritt wird nach unserer Überzeugung, was man auch beobachten kann, ist einfach, dass Amazon sich jetzt Stück für Stück im Upper Funnel, also da, wo jetzt vielleicht noch nicht so die Kaufentscheidungsprozesse unmittelbar stattfinden, sondern Bedarfsweckung, wie du ja schon gesagt hast, stattfindet, sich da immer stärker zu positionieren. Und da ist man dann schnell bei Themen wie Bewegtbild, Video und den ganzen Plattformen, wo es dann auch für Markenwerbung Treibende spannender wird und wo es nicht mehr nur um kleine Banner geht oder Keywords.
Und das Schöne ist, Amazon beherrscht das ja alles. Die haben mit Amazon Prime Video eine der reichweitenstärksten Streaming-Plattformen in der westlichen Welt. Das müssen wir eigentlich dauernd jetzt dazu sagen. Ne? Unsere Welt besteht ja nicht nur aus den westlichen Bereichen. Und im transaktionsnahen Geschäft, zumindest für Produkte, die transaktionsstärkste Plattform. Fehlt eigentlich nur noch was so im Check24-Segment ist, ne? Für Services. Kommt vielleicht noch. Gut, aber das wäre jetzt. Du hast im Grunde jetzt in deiner kurzen Einordnung schon ganz viel gesagt. Ich versuche das mal so für mich zu in irgendeine Reihenfolge zu bringen. Also erstmal ganz wichtiger Fakt: Amazon ist die drittgrößte Media-Plattform, ne? Der größte oder Plattform-Publisher. Also und ich glaube, auch hier könnte man sagen, die sind gekommen, um zu bleiben. Das ist jetzt kein Trend. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Twitch, TikTok, Snap. Ach, das ist schon gleich eine Wertung. also die sind schon tief integriert. Mhm. Die kommen sind am Anfang doch vermutlich mit den PPC-Geschäften, also mit dem Pay-per-Click, mit den E-Commerce-Umsätzen gewachsen, richtig? Ich würde gerne vielleicht mal so die Einordnung, was sind eigentlich so die Erlösarten im Werbekosmos von Amazon? Vielleicht kannst du die für uns mal zurechtlegen, bitte.
Ja, genau. Also ich denke, das ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, das ist die Lowest-Hanging-Fruit gewesen, wahrscheinlich für Amazon, da einfach zu erkennen. Es gibt irgendwie Hunderttausende von Herstellern und Händlern, die weltweit eben über die Plattform verkaufen und dann eben auf Suchergebnisseiten auf der Plattform Amazon selbst eben Werbeslots bereitzustellen, die ich dann irgendwie im Auktionsverfahren auf einer Cost-per-Click-Basis versteigere. Wie ja schon eingangs gesagt, das hat ja schon jemand anders vorgemacht, dass das halt gut funktioniert. Mhm. Und wenn du dir das dann angeguckt hast vor mittlerweile ja, weiß nicht, 6-7 Jahren, ne, wenn ich dann da starten kann als Werbungtreibender mit irgendwie Cost-per-Clicks von drei Cent und dann gleichzeitig Conversion-Rates hab, die irgendwie schnell da auch mal 5% oder 10% oder höher liegen können, dann ist das eine relativ kurze Rechnung, um rauszufinden, dass das halt sehr, sehr effektiv und effizient sein kann. Ne, so. Und natürlich, wie es dann immer bei den Biddable-Media-Plattformen ist, je mehr Wettbewerb da reinkommt, je teurer wird es natürlich auch, je größer wird vielleicht auch ein Optimierungs- und Effizienzdruck, ne, aber das hat ja auch aus unserer Sicht zumindest positive Effekte dahingehend, dass ich dann eben als Werbungtreibender auch dafür sorge, dass ich den Traffic eben bestmöglich wandle und dafür gute Media User Experiences sorge.
Aber das finde ich einen guten Vergleich, ne? Man ist ein lupenreines Auktionsverfahren und man kann sofort die Conversion messen und damit sind ja auch in der Regel den Performance-Budgets dann kaum oder keine Grenzen gesetzt, solange gewisse Kriterien, die dann eher am Deckungsbeitrag orientiert sind, da sind keine Grenzen gesetzt. Aber anders als im Google-Kosmos ist es ja schon so, wenn ich es richtig verstehe, dass die Kundenbeziehung nicht zum Werbungtreibenden übergeht, ne? Sondern das PPC-Geschäft von Amazon ist ja eins, wo ich zwar einen Absatz generiere, aber ich bin ja nicht notwendigerweise dann auch der Inhaber der Kundenbeziehung. Die bleibt ja bei Amazon, richtig?
Ja, im Großen und Ganzen stimmt das schon. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie ich mit Amazon arbeiten kann, ohne da jetzt irgendwie zu tief reinzugehen. Gibt es ja grundsätzlich immer dieses Vendor- und Seller-Modell. Als Vendor verkaufe ich meine Produkte eben typischerweise als Hersteller an Amazon. Das ist das B2B-Geschäft und dann macht Amazon tatsächlich alles, was Fulfillment, Customer Service Richtung Endkunde betrifft. Und im Seller-Modell, da kann ich dann Amazon eben selbst auch nutzen, eher als eine Plattform, wo ich mich dann aber selbst darum kümmern muss, wie ich die Produkte zum Kunden kriege. Kann ich irgendwie auch Amazons Logistik nutzen, nennt sich dann FBA, aber da habe ich dann im Zweifelsfall schon auch direkten Kundenkontakt, muss mich über Kundenanfragen oder um Kundenanfragen selbst kümmern. Also da gibt es ein paar unterschiedliche Ausprägungen.
Klar, aber okay, Kundenkontakt hätte ich vielleicht deutlicher formulieren sollen. Die natürlich, in dem Moment habe ich ja auch die Geschäftsbeziehung, aber ich habe nicht so, wie es in anderen, wenn der Kunde direkt auf meinem Webshop gekauft hätte, dass ich auch den Opt-in kriege, die Nutzereinwilligung, damit ich auch das zukünftige Retention-Marketing dann direkt machen kann, sondern da hat ja Amazon was dagegen.
Das stimmt natürlich. Und vor allen Dingen auch aus digitalen Marketer-Sicht ein fundamentaler Unterschied, ob ich einen Nutzer im eigenen Webshop habe und da dann zumindest bislang eben mit Cookies dann auch selbst arbeiten kann und die für mein Marketing nutze oder irgendwie Newsletter-Opt-ins generieren kann. Das ist auf Amazon natürlich ein bisschen anders.
Okay, das heißt also, dass schlaue Advertiser vermutlich das auch differenziert betrachten, wenn sie ihre Akquisitionssteuerung machen. Also das ist
absolut. Ne? Und die Diskussion oder die Überlegung haben wir natürlich auch mit unseren Kunden häufig. Ne? Wo schicke ich eigentlich den Nutzer hin? Ist der besser irgendwie im eigenen Webshop aufgehoben oder mache ich den Umsatz besser bei Amazon? Und dann gibt es immer häufig so zwei Betrachtungsweisen. Natürlich ist es so, dass ich auf Amazon auch natürlich einen Revenue Share abgebe auf der anderen Seite, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich eben berücksichtigen auch, und das beobachten wir im Regelfall, und das ist nicht nur die Ausnahme, dass eben auch natürlich Conversion Rates und das, was ich aus so einem Nutzerkontakt eben auch an Erlösen raushole, bei Amazon dann doch häufig eben besser funktioniert und effizienter und effektiver sein kann, als ich das vielleicht im eigenen Webshop hinkriege, ne? Aus verschiedenen Gründen, weil einfach Amazon natürlich gelernter ist. Ich habe das ganze Payment-Thematik nicht drumherum. Prime macht mir den Rückversand leicht und so weiter.
Mhm. Okay, die, wenn wir so die Funnel-Stufen angucken, um nochmal kurz im PPC-Geschäft zu bleiben, also das ist ja das, was dann auch irgendwie so klein als Sponsored Links gekennzeichnet ist. In meiner Wahrnehmung ist der Real Estate im virtuellen Regal von Amazon deutlich zugunsten von Sponsored Placements größer geworden. Ist das jetzt nur mein Problem oder gibt es da Outside-In-Studien oder Analysen, die das auch belegen, dass immer mehr Real Estate von organischen Ergebnissen zu Sponsored Links gewandert ist?
Ja, ich glaube, ohne Studien, nur mal so von in der Außenbetrachtung, ist die Beobachtung nicht ganz falsch. Würde ich sicherlich auch so einschätzen. Und was man einfach als Fakt festhalten kann, ist, dass Amazon auf diesem ganzen Thema der PPC-Ads einfach eine deutliche Innovationsgeschwindigkeit auch zugelegt hat, ne, und es einfach fast im Wochentakt so gefühlt neue Targetings, neue Werbeformate, neue KPIs gibt, an denen ich mich ausrichten kann, die ich nutzen kann zur Steuerung, und da ist die Innovationskurve deutlich steiler geworden, als das noch vor 3-4 Jahren der Fall war.
Krass, wie schnell das ging, ne? Ich weiß noch, wie am Anfang das echt ein Pain war, überhaupt das Geld zu Amazon tragen zu dürfen. Das war ja damals bei Google und Facebook auch so, das heißt nur irgendwie 17 oder 10 Jahre her, und bei Amazon ging das ja richtig schnell. Vermutlich ist das so ein Trend, ne? Dass diese Playbooks für die Plattform und wie man Advertiser enabled und educated und auch Tools an die Hand gibt, damit einfach die Budgets besser fließen, spektakulär.
Ja, wir haben uns ehrlich gesagt auch so 2017, 18, vielleicht auch noch 19 gefragt, warum da damals zumindest relativ wenig passiert ist.
Ja, ich weiß nicht.
Und wenn man sich da zurückerinnert, wie die Advertising Interfaces bei Amazon aussahen, das war schon relativ schmerzhaft teilweise. Aber wie gesagt, hat sich extrem viel geändert. Und ich glaube, wenn man heute sich auch nur die offenen Stellen anschaut bei Amazon weltweit, die da so in der Advertising-Technologie und im Advertising-Umfeld ausschreiben, dann merkt man einfach schon, dass die es extrem ernst meinen.
Lass uns so schnell die anderen Funnelstufen fertig machen. Da müssen wir so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten und diese Relevanz dieses Systems nochmal zu verstehen. Was ist denn, wenn man jetzt mal von unten nach oben denkt, was steht denn über dem PPC-Geschäft?
Ja, wenn man das jetzt mal von der Plattform, aus der Plattform-Sicht betrachten will, ist wahrscheinlich dann die Amazon DSP, ne? Obwohl ich da natürlich auch Möglichkeiten habe, Nutzer im Lower Funnel, im Entscheidungsprozess bei Produktrecherche zu targeten, habe ich da aber noch darüber hinaus eben die Möglichkeit, andere Infos wie so zu Demografien, wie Lebensstil oder Lifestyle Optionen zu nutzen. Ich kann mit reinnehmen, welche Wettbewerbsprodukte, welche Wettbewerbermarken Kunden sich angeschaut haben, und vor allen Dingen eben fundamentaler Unterschied. Ich kann ganz andere Werbeformen und Formate nochmal nutzen und das eben auch außerhalb von Amazon, ne? Und damit erreiche ich eben Nutzer dann auch bei der beim Nachrichtenkonsum oder auf dem Sportumfeld oder wo auch immer ich mich eben gerade jetzt nicht mit dem Kauf beschäftige, aber eben trotzdem in der Zielgruppe bin. Ne? Mhm. Und das ist dann einfach zusätzliche Reichweite, die auch performant sein kann, aber jetzt mal so aus der Funnel-Betrachtung eben wahrscheinlich einen Schritt weiter oben.
Das ist mal eine ganz naive Frage. Die Zieladresse der über die DSP, über die Amazon DSP angespielten Flächen, können die irgendwo hinzeigen oder müssen die auf Amazon zeigen?
Du hast durchaus auch die Möglichkeit, Amazon DSP zu nutzen als Plattform, um Werbung für andere Produkte zu machen, die du auch gar nicht auf Amazon verkaufst zum Beispiel. Also die Amazon DSP in Theorie und Praxis ist schon auch eine Option für Fluggesellschaften, Reiseanbieter, Versicherungen, die du eben so jetzt dann nicht auf Amazon verkaufst, aber wo du eben dann die Nutzer- und Kundendaten von Amazon nutzen kannst, um deine Zielgruppen zu definieren und zu erreichen und damit natürlich dann auch zu anderen Webseiten, zu deiner eigenen Seite zu verlinken, klar.
Aber wenn ich jetzt eine deutsche Kopfhörermarke bin und habe wieder so ein zweiseitiges Interesse, meinen Markenshop und direkte Kundenbeziehung und eher einen absatzorientierten Shop, um meine Kopfhörer in großen Mengen zu platzieren. Mhm. Kann ich dann selbst entscheiden, wo ich den Traffic hinschicke?
Naja, ganz so frei nicht tatsächlich. also da gibt es schon ein relativ filigranes Regelwerk tatsächlich, wann Amazon dir erlaubt, dann auch rauszulinken zu eigenen Websites oder Plattformen oder Landingpages und wann du tatsächlich Produkte verkaufst, die es eben auch bei Amazon gibt, die du dann im Zweifelsfall auch zu Amazon linken musst. Also dass du da die Amazon DSP nicht nutzen kannst, um Amazon Konkurrenz zu machen, da haben sie schon ganz, ganz stabiles Regelwerk entwickelt.
Ja, ist ja vor allen Dingen ganz spannend, wenn die Cookies von dir, von deiner Marke, aber vielleicht auch von deinem, durch deinen Absatz auf Amazon, auf dem Browser liegt und dann die DSP entscheiden muss, schicke ich den Traffic jetzt direkt, also ist der First Bit für den Sennheiser, ich sage jetzt irgendwas, ne? Shop oder zeigt er auf Amazon, weil im Zweifel wird ja das Bidding für die Amazon-Plattform oft höher sein können als für den eigenen E-Commerce-Shop. Ne?
Ja, wie wir es ja im Programmatic Advertising schon dann gelernt haben, wie dann der Algorithmus unterm Blech entscheidet, ist dann häufig wahrscheinlich nicht maximalst transparent und klar. Aber
ja, klar, aber selbst wenn es nicht transparent ist, ne? Also wenn du zum Beispiel Vergleichsplattformen hast oder so, ne? Die in der Regel, weil die Vergleicher zum Beispiel immer eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit haben als der Einzelanbieter, können in der Regel verallgemeinert gesagt, können Vergleicher oder können Plattformen immer mehr bieten als der Einzelanbieter.
Das ist bestimmt so, ja.
Okay, gut, spannend. Also ich kann die Amazon DSP anbieten ansteuern für im Wesentlichen für Display. Wie sieht es im Bewegtbildbereich aus? Was kann ich da schon machen?
Ja, da hat Amazon mittlerweile auch nachgerüstet, eigentlich so auf allen Funnel-Stufen. Ne? Und wenn man da nochmal unten anfängt, also mittlerweile hast du eben auch auf Amazon selbst die Möglichkeit, deine Produkte damit mit sogenannten Sponsor-Brand-Videos zum Beispiel zu bewerben. Du kannst in deine Produktseiten schon mittlerweile Bewegtbild-Videos integrieren. Auf der DSP halt sowieso. Auch da kannst du Video-Ads schalten. Du hast vorhin auch schon mal Twitch als Plattform genannt, die ja zum Amazon-Kosmos gehören. Mhm. Also auch da starkes Format, was ich da irgendwie einbauen kann. Und darüber hinaus, das ist jetzt dann so die Upper-Funnel-Stufe, wenn wir das mal so in dieser Kategorisierung weiterspinnen wollen, wo tatsächlich rund um die Bewegtbildangebote mit Prime Video, Fire TV, Streaming Ads und so weiter, zumindest international. Das ist nicht alles in Deutschland bereits verfügbar, aber international Amazon da auch immer stärker versucht, einen Fuß in die Tür zu kriegen und einfach Budgets dann, die ja klassischerweise im Bewegtbild nicht gering sind, eben auch daran zu partizipieren.
Mhm. Weiß man, wie die unterschiedlichen Funnel-Stufen wachsen oder reportet Amazon nur die Advertising-Related Revenues im Bulk zusammen?
Ja, also übrigens interessanterweise, soweit ich das hier beobachtet habe, in diesen Quartalsergebnissen von letzter Woche erstmals tatsächlich überhaupt explizit Advertising Revenue ausgewiesen, aber dann eben auch nur gesamthaft über alle Advertising Services. Bisher war das ja immer in den Quartalsberichten unter Other subsumiert, wo da noch ein, zwei andere Sachen drin steckten, wo man sich dann immer die Advertising Revenues ableiten konnte. Aber nee, also Antwort auf die Frage ist gesamthaft.
Mhm. Und es ist ja sicherlich immer noch so, oder sicherlich ist es ja schon, ich weiß nicht, wann es zum ersten Mal angefangen hat, dass Amazon wirklich mehr Einnahmen als Kosten durch Advertising hatte, ne? Also Kosten durch Werbung in eigener Sache. Spektakulär.
Ja, genau. Die Betrachtungsweise, die hatte ich letztens auch mal gehört, kann man natürlich auch so sehen, dass man sagt, Amazon lässt sich das eigene Marketing durch die Marketingkosten anderer bezahlen sozusagen. Und
erzielt damit auch einen Überschuss.
Genau, und erzielt noch einen Überschuss. Ne? Hat natürlich ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen, aber ja klar, ist tatsächlich so mittlerweile. 30 Milliarden auf Jahressicht.
Ja, also das ist schon die Zahl, ja. 30 Milliarden mit was für einer Wachstumstendenz. Was kann man so sagen an den letzten Ergebnissen auf Quartalsebene, die man so weiß? Gib uns mal ein Gefühl für. Also wir wissen schon, wie groß es sind, 30 Milliarden, also absolute Macht. wenn man das mal in anderen Publishing-Dimensionen denkt, die Plattformen sind echt alle, also selbst die drittgrößte Plattform ist wirklich sehr, sehr weit weggezogen. Und können wir mal vermuten, überwiegend PPC-Umsätze drin.
Ja, also so ganz genau weiß man das dann halt nicht am Ende des Tages.
Das älteste Segment.
Aber, und vor allen Dingen hat es mit Sicherheit oder ohne Zweifel einfach die größte Advertiser-Basis natürlich. Ne? Weil also wenn du heute auf Amazon erfolgreich verkaufen willst, dann musst du dort Werbung machen. Ne? Also was wir sehen ist, zwischen 30 und im Extremfall 50% aller Umsätze über bezahlte Werbeslots generiert werden können. Mhm. Und da kannst du dich nicht an die Seitenlinie stellen, wenn du da in deiner Kategorie eine führende Rolle spielen willst. Mhm. Ne? Und zu den Zahlen, ich weiß es noch, als wir gestartet sind tatsächlich 2017, glaube ich, die Advertising Revenues so bei 5-6 Milliarden Dollar im Jahr. Und dann haben wir damals mit Charts durch die Lande gezogen, um so ein bisschen die Bedeutung von dem wachsenden Advertising-Geschäft deutlich zu machen und haben prognostiziert, dass das, ich weiß gar nicht mehr, in 2021 oder 2020 dann auf 20 Milliarden steigen sollte. Und tatsächlich waren es jetzt im letzten Jahr 30 Milliarden Dollar. Ne? Mhm. Und die letzten Ergebnisse kamen ja letzte Woche raus. Bisschen sinkende Wachstumsraten tatsächlich, aber da muss man halt natürlich klar sehen, dass da jetzt in den letzten 2 Jahren extreme Covid-Verwerfungen drin waren. Ne? Und du hast dann im musst du mal gucken, hast du da ein Lockdown-Quartal, also wo dann tatsächlich im Vorjahr, also 2020, natürlich Amazon extreme Wachstumsraten hatte, dadurch, dass stationärer Handel weltweit häufig geschlossen war oder über längere Strecken geschlossen war. Und da muss man das im Jahresvergleich einfach berücksichtigen. Ne? Und das ist sicherlich ein Teil der Geschichte, warum jetzt übrigens nicht nur im Advertising-Geschäft, sondern vor allen Dingen auch im Retail-Geschäft die Wachstumsraten zuletzt ein bisschen schwächer geworden sind.
Ja. Aber, wobei, wenn wir von Wachstumsraten sprechen, nur für die Dimension, ich meine, dass wir immer noch auch im Q4 21 noch ein Wachstum zu, also Q4 20 von irgendwie größer 30% hatten. Ne?
Genau.
Also das ist jetzt irgendwie Jammern auf hohem Niveau. Und ich weiß jetzt gar nicht, Q4 2020, das ist ja weltweit. Ne? Es gab ja, ich weiß gar nicht, wie es mit den Inventory-Themen war. Mhm. Es gab ja im sonstigen PPC-Geschäft während der Pandemie, also jetzt gerade so Google-getriebene PPC-Geschäft, da gab es ja auch durchaus mal Abfälle, weil die Nachfrage so stark war, dass viele E-Commercer gar nicht mehr liefern konnten oder ihre Inventory-Burndown so schnell war, dass sie sehen konnten, sie müssen nicht nur noch teures PPC-Budget hinterher schmeißen für bald leere Regale. Ne?
Absolut, ne? Und gerade im letzten Jahr kam ja überhaupt diese ganze Logistik-Thematik auch noch hinzu, ne? Mit der ja viele auch zu kämpfen hatten, tatsächlich, dass einfach da die Container aus Asien gar nicht schnell genug nach Europa kamen, um hier dann Waren zu verkaufen. Ne? Und das war sicherlich auch ein Faktor, der hier und da gebremst hat. Mhm. Und vor allen Dingen, ich finde immer einen Aspekt, den man auch nicht aus den Augen verlieren darf, ist, das Amazon-Werbegeschäft ist ja auch nicht so ganz entkoppelt von dem Amazon-Retail-Geschäft. Ne? Mhm. Also gerade auf der PPC-Ebene brauche ich ja erstmal die Nutzer auf der Seite, um dort Ads zeigen zu können.
Stimmt,
ne?
Ja.
Und wenn das halt nicht besonders stark wächst, und das war im letzten Quartal tatsächlich nicht mehr besonders stark, ich glaube nur noch einstelliges Wachstum, das Werbegeschäft, aber wie du schon richtig sagst, ich glaube um 32% oder 33% gewachsen ist, dann merkt man schon, dass einfach gerade auf dieser Werbeebene Amazon immer noch einen guten Job macht, da offenbar mehr Wettbewerb und mehr Einnahmen zu generieren.
Jetzt ist es doch wahrscheinlich, dass Amazon seine Aktivitäten im Werbegeschäft, jetzt wo sie ja deutlich mehr als Blut geleckt haben, nicht verlangsamt oder gar stagniert, sondern deutlich mehr Gas gibt. Ne? Und für alle, die jetzt zuhören und denken, oh, das ist ja vor allen Dingen mehr ein E-Commerce-Thema, würde ich mal sagen, das wird ganz bestimmt nicht bei einem überwiegend E-Commerce-Thema, das wird vielleicht immer dominant sein für E-Commerce, aber ich glaube, dass die sonstigen Upper-Funnel-medialen Möglichkeiten, also du hast schon das Stichwort der DSP genannt, aber auch Bewegtbild, jetzt zum Beispiel Amazon Prime Video monetarisiert auf der Werbeseite noch kaum. Ne? Ab und zu gibt es mal irgendwie ein Pre-Roll oder auf der Startseite habe ich mal eine Krombacher Werbung gesehen, aber das war jetzt noch nicht so.
Ja, ist, glaube ich, tatsächlich safe to say, dass das noch sehr in den Kinderschuhen steckt, ganz klar. Wenn man jetzt weltweit sich so ein bisschen anguckt, dann fällt vor allen Dingen auf, aus unserer Sicht, dass Amazon halt schon sehr, sehr stark in Content investiert, ne? Also Fußballrechte oder, weiß ich nicht, Friday Night oder Monday Night Football in USA, Rugby in Australien, Premier League in UK. Also da wird investiert einfach, um Nutzer an den großen Screen im Wohnzimmer zu kriegen. Mhm. Und da ist irgendwie absehbar, dass eben auch da dann die...
Auch für Live-Events, ne, die man ja auch unterbrechen kann.
Ja, ne, ja. Solche Geschichten sicherlich. Ne? Und da ist irgendwie klar, dass es natürlich super Plattformen und Umfelder sind, in denen ich dann irgendwie Bewegtbildvermarktung auch ausbauen kann. Und das haben wir tatsächlich in einigen Fällen hier auch in Deutschland schon erlebt, dass irgendwie Kunden von uns eben dann auch die Möglichkeit haben, in Champions League-Umfeldern da schon Werbespot zu schalten, wenn sie es machen, aber das ist dann tatsächlich sehr upper funnel, wie du schon sagst.
Okay. Also da werden wir vermutlich noch mehr sehen. Kannst du, also vor mir ist auch die richtige Reihenfolge, ne? Dass sie erstmal die Nutzer an und also durch den Content immer mehr Nutzer an das Medium binden und erst dann die Monetarisierung machen. Ne? Sie können sich das ja leisten, das so rum aufzubauen. Also erst die Investitionen in die Nutzerbasis und in den Content und erst dann die Monetarisierung. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob Rupert Murdoch das heute auch noch so machen könnte, aber anderes Thema. Wie siehst du die Rolle der Media-Agenturen und der Mittler in diesem Spiel? Das ist ja jetzt noch, finde ich sagen, Kinderschuhen, aber das ist noch nicht so weit. Aber du bist ja selbst keine typische Media-Agentur, sondern eine Spezialagentur, aber wie umgarnt oder wie arbeitet Amazon denn heute mit ihren Agenturpartnern zusammen?
Naja, schon. Also da wird auch jetzt zunehmend Nähe gesucht. Das merkt man schon. Ne? Das war über Jahre auch nicht der Fall. Ne? Da war das auch für Agenturen sehr stark durch Self-Service geprägt. Ne? Aber jetzt jüngst hat Amazon auch so ein Partner-Network, nennen sie das, gelauncht, ja, wo dann eben auch Agenturdienstleister die Möglichkeit haben, einfach Informationen zu kriegen, ja, eine engere Bindung zu Amazon herzustellen, sofern das vorher jetzt noch nicht der Fall war. Und also ich glaube, die Erkenntnis ist da schon gereift, ne, dass Agenturen da sinnvolle Multiplikatoren sein können und eben vor allen Dingen auch, was intelligente Konzepte betrifft, da ein wichtiger Partner sind, weil natürlich vieles Know-how um diese Advertising-Plattformen herum bei den einzelnen Kunden ja gar nicht im Haus vorliegt. Ne? Wo soll es auch herkommen? Also da brauchst du, denke ich, schon immer jemanden in der Mitte, der sich damit auskennt und da einfach auch eine Sicherheit und eine Erfahrung mitbringt.
Mhm. Zu dem Thema der Content-Kreation, die Rechte, die oder Übertragungsrechte oder auch den eigenen Content, den sie für Prime machen, die waren ja früher, die waren am Anfang noch USA-lastig. Die haben ja schon bei Amazon Prime Video angefangen, sehr schnell regional dann auch Märkte zu bearbeiten. Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen an Netflix orientiert. Kann man jetzt schon irgendwelche Schwerpunkte in Geografien irgendwie feststellen oder bauen die überall Content mehr oder weniger gleich stark aus? Content also, und Rechte meine ich.
Da wäre ich jetzt nicht so sicher, wie da die regionalen Schwerpunkte liegen und die Investments. Am Rande habe ich, glaube ich, mal gelesen, dass auch in Indien investiert wird in solche Themen. Ne? Und was wir jetzt sehen, ja, auf Amazon Prime Video, klar gibt es auch deutschen Content mittlerweile, deutsche Serien werden da produziert. Ob das jetzt im Vergleich zu den Netflix der Welt mehr oder weniger ist, wäre ich jetzt nicht so sicher, weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube halt schon, was sicher ist, ist, dass einfach das Plattformen sind, wo man merkt, irgendwie da werden die User eben nicht nur noch auf dem Handybildschirm oder auf dem Mobile-Endgeräten oder auf dem Desktop, sondern eben auch auf dem großen Screen im Wohnzimmer mit Inhalten versorgt. Und das bereitet, glaube ich, einen sehr, sehr relevanten Boden für zukünftige Werbeerlöse.
Also der Hintergrund meiner Frage ist, es ist ja offensichtlich im Advertising-Kosmos gerade für Upper Funnel, also gerade für Marken, FMCGs, ein Riesenthema, dass die TV-Reichweite so stark zurückgeht, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Jetzt ist es ja offensichtlich oder kann ja jeder nachmessen oder in seinem eigenen Umfeld feststellen, dass Streamingdienste eher zu den Gewinnern hören, aber es bringt mir als Werbungtreibender nicht, wenn diese Streamingdienste mehr oder weniger vollkommen werbefrei sind. Wäre jetzt praktisch meine, ich hätte schon beinahe gesagt Hoffnung, aber zumindest eine interessante Entwicklung, wenn da eine Öffnung für diese Reichweite irgendwie stattfindet. Wenngleich das vermutlich auch kein Zuckerschlecken wird, ne? Das wird ja auch vermutlich versteigert und das wird auch seinen Preis haben, oder?
Ja, also das ist natürlich, kann ja auch nur spekulieren, ne? Aber da wäre ich auch alles andere als überrascht, wenn man sich vorstellt, ich meine, wo gehen die im Marketing sagt man immer Money follows Eyeballs, ne? Also die Werbeerlöse landen da im Grunde, wo die Nutzer sind. Und wenn man sich anguckt halt, dass die Netflix, die Disneys, die Prime Videos diejenigen sind, auf denen heute halt lange Filme oder mittlerweile eben auch Live-Events geguckt werden und das alte klassische lineare TV einfach Reichweite verliert, dann glaube ich halt, werden auch diese Streaming-Plattformen sich irgendwann nicht der Chance komplett verwehren wollen, da eben auch Werbeerlöse ernsthaft zu erzielen, ne? Außerhalb von Amazon jetzt, ne? Die das sicherlich am leichtesten haben oder auch heute schon machen, aber also ich wäre nicht überrascht, wenn es auch bei anderen Streaming-Plattformen sieht in ein, zwei Jahren.
Also insbesondere auch, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel Nutzerwachstum nicht mehr so stark ist und auch die Preisakzeptanz von monatlichen Abos nicht mehr.
Absolut, und auch das sieht man ja jetzt übrigens schon, weil ich die letzten Quartalsergebnisse da verfolgt habe.
Ja, ist die Amazon DSP vielleicht schon ein erster Einstieg für Werbungtreibende in diesen Mid- und Upper-Funnel-Bereich? Also Hypothese wäre ja, dass die große Reichweite über Amazon Prime, die wird ja vermutlich nicht nach alten Mediaagentur-Rahmenbedingungen irgendwie rabattorientiert verteilt, sondern das wird ja sehr wahrscheinlich, es würde ja total Sinn machen, das auch programmatisch auszusteuern. Weil Amazon hat den Rückkanal, die wissen, wer guckt, die haben den Zugang auch zu den Advertisern, gibt überhaupt keinen Grund, dass, also ich wüsste jetzt kein Betriebssystem, was sich da mehr anbieten würde. Deshalb wäre ja vermutlich dann auch eine Demand-Side-Plattform, auch wenn sie überwiegend dann auf die eigenen Inventare zeigt, aber eine Schnittstelle, die nach programmatischen Spielregeln läuft, das Wahrscheinlichste. Ist die DSP der Vorläufer, diese Schnittstelle zu Advertiser?
Also wäre ich erstmal auch sehr, sehr zuversichtlich, wenn ich sogar sicher, dass das so kommt, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Also macht einfach null Sinn, das irgendwie manuell abzuwickeln, wie man das früher aus dem Mediageschäft kennen.
Das wird heute noch gemacht.
Die DSP heute sicherlich ist nicht dafür ausgerüstet, all diese Kanäle in allen möglichen Video-Ausprägungen, die da möglich sind und zukünftig werden, schon zu bedienen. Ne? Aber es ist relativ naheliegend, dass das so kommen wird. Ne? Und hat man ja auch schon gesehen, dass Amazon im AdTech-Bereich auch weiter aufrüstet. Ja. Ne? Stichwort Kauf von Sizemac als Ad-Server, Amazon Marketing Cloud für erweiterte Measurement-Optionen, im Grunde also Werbewirkungsmessungen, ne? User Journeys, abbilden zu können. Da passiert ja schon viel und da ist, glaube ich, die Entschlossenheit relativ groß, das als ein relativ mächtiges System auch zu etablieren. Und von daher glaube ich das auch, dass das primär programmatisch langfristig laufen wird.
Siehst du andere Plattformen oder Retailer im europäischen Markt oder vielleicht auch weltweit, die eine ähnliche Rahmenbedingung hätten? Also Stichwort Retail Media, das ist ja so, ne, das, ich würde sagen, eine kleine Gattung, aber eine sehr, sehr schöne Gattung, halt da, weil Reichweite und kaufwillige Zielgruppen sehr gut zusammenkommen. Wenn du so auf den breiteren Kosmos guckst, außerhalb von Amazon, siehst du im Retail-Media-Bereich irgendjemanden, der ähnliche Rahmenbedingungen hat?
Also erstmal ganz generell glaube ich ganz, ganz stark daran, dass Retail-Media für Werbetreibende erheblich an Bedeutung gewinnen wird, aus zwei Gründen. Das eine ist eher so eine technische Geschichte. Also früher oder später wissen wir jetzt, wenn die Third-Party-Cookies sterben, das heißt, meine Zielgruppen zu erreichen, außerhalb der Nutzer, die ich sowieso schon auf meiner eigenen Plattform habe, wird schwieriger. Das heißt, also ich brauche First-Party-Cookies und irgendwie Umfelder, in denen die Nutzer eindeutig sauber identifizierbar sind. Und da sind solche Plattformen wie Amazon und sicherlich auch Google, Facebook und Co. Da sicherlich sehr reichweitenstark bei Amazon. Das ist der zweite Punkt. Hast du eben darüber hinaus sehr kaufnahe Daten, ne? Du hast Kaufhistorien, du weißt, mit wem du es zu tun hast, du hast Informationen zum Haushalt, zur familiären Situation. Das ist ja für ganz viele Werbetreibende sehr, sehr hilfreich, um eben effizient Werbung schalten zu können, ne? Und deswegen, das ist ein Vorteil von Retail Media per se. Was man in den USA sieht, oder zumindest hört, ne, ist, dass da eben auch die zweite Liga massiv aufrüstet, Stichwort die Targets, vor allen Dingen Walmart beispielsweise, Home Depots, also da gibt es schon eine Reihe von Retailern, die erkannt haben, dass sich da offenbar einfach weitere Lösströme entwickeln lassen. Ja, hier mal aus der lokalen Brille betrachtet, ich meine, eBay ist jetzt auch kein neuer Player im Digital-Advertising und wird da aus meiner Sicht auch häufig übersehen, ne, und hat vielleicht sicherlich auch technologisch nicht immer in den letzten 10 Jahren das Potenzial voll ausgeschöpft, um es mal so zu sagen, aber ich glaube halt generell, durch ein naheliegender Player, den man ja auch heute schon nutzen kann oder immer noch weiter sehr sinnvoll nutzen kann. Und ja, bei den Ottos und Co's wissen wir das auch, dass die da zumindest große Pläne haben und auch heute Angebote schon im Markt haben, die wir auch nutzen für unsere Kunden und die da durchaus auch in gewissem Rahmen sinnvolle Ergänzung sein können. Und ich glaube auch eher, das wird eher mehr zweifellos als weniger. Und ja, Namen wie Zalando oder Douglas als Plattform fallen da ja auch häufig in dem Zusammenhang.
Ist es, ich überlege mir gerade, wie so eine DSP-Welt, also eine programmatische Welt in 5 Jahren aussehen kann. Da könnte man die Vision haben, dass irgendwie natürlich die 3 gesetzten Plattformen und dann überlege ich mir, ob der nächste Rang dann an Publishing-Companies geht oder ob der nicht vielleicht eher an Retail-Media geprägte Sachen oder Aggregatoren. Vielleicht wird dann irgendwie Trade Desk irgendwie weiterer Aggregator. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Reihenfolge erstmal plattformbasiert wird, also 2 werbefinanzierte wie Alphabet und Meta, einen transaktionsnahen wie Amazon und danach vielleicht gleich Spezialisten wie Walmart oder Aggregatoren. Ist das total unrealistisch oder wie würdest du denken, wie könnte es in 5 Jahren aussehen?
Ja, also wie schnell tatsächlich so die klassischen Retailer da dann aufholen, weiß man natürlich nicht, ne? Also würde ich mir auch nicht zutrauen, wirklich einzuschätzen, ne? Weil man merkt einfach natürlich, das Kerngeschäft ist ein anderes, ne? Das Werbevermarktung, Ad-Technologie ist natürlich schon nochmal ein anderer Beritt, aber am Ende müssen die auch die Technologie nicht selbst bauen, sondern da gibt es ja auch Anbieter, bei denen man die lizenzieren kann oder customizen lassen kann. Also die Chance ist groß, ob die dann entschlossen ergriffen wird und wie schnell, ob das in 5 Jahren gelingt.
Ja, vor allem gerade sehen. In Europa, ne? Tesco war ja auch mal
absolut.
Auch mal eine Social Mantic gekauft und ist auch nichts geworden. So, schade eigentlich. So, ja, vermutlich wird es dann eher ein Aggregator. Ne? Und Amazon sammelt ja auch hier schon relativ viel auf. Ne? Also das ist ja auch aus einer werbetreibenden Sicht, wenn du die Wahl hast zwischen dem größten nationalen oder dem größten internationalen zu arbeiten, dann werden sich vermutlich die meisten auf auf den größten internationalen konzentrieren.
Ja, und in dem Fall, weil du es gerade ansprichst, muss man natürlich auch sagen, ne, also von national auf international umzustellen, ist bei so einem Amazon halt auch extrem leicht, ne? Also die Technologie ist halt international die gleiche. Und wenn du die Sprachbarriere einmal im Griff hast, weil du da irgendwie dann internationale Sprachkompetenz im Haus hast oder eben Dienstleister oder eine Agentur hast, die es kann, dann ist das extremst einfach, ne?
Ja. Und umgekehrt, die Advertiser-Sicht hat ja natürlich auch, die großen Advertiser haben alle Interesse, internationales Geschäft zu machen, die wollen ja nicht Markt zu pro Markt bearbeiten.
Absolut, ne? Und vor allen Dingen, wenn du als Marke auch auf Amazon verkaufst, tust du das im Regelfall eben auch international. Ne? Also die allerwenigsten bleiben ja da jetzt irgendwie in Deutschland.
Okay. Für wieder zurück auf Amazon. Ich habe gehört, die haben jetzt auch gehen jetzt auch ins Podcasting-Geschäft rein. Habe ich das richtig mitgeschnitten?
Ja, das habe ich auch gesehen. Vor einem Jahr haben die ein Podcast-Studio oder Podcast-Vermarkter, nee, Podcast-Studio nennt man es, glaube ich, gekauft, Wondery oder so. Und kann man jetzt als weiteres Indiz, glaube ich, dafür deuten, eben aus anderen Werbekuchen, als jetzt einfach nur den klassischen Pay-per-Click oder Banner-Geschäft einfach sich Stücke rauszuschneiden, dass das da die Absicht ist. Wie groß und wie schnell das wächst, werden wir dann sehen. Ne? Aber ich glaube, Audio-Werbung oder generell Werbung auch im Umkast von Podcasts ist jetzt auch nicht unbedingt auf dem absteigenden Ast. Von daher, glaube ich, ein weiteres Puzzlestück in diesem gesamten Werbekosmos für Amazon.
Wir haben noch nie über das Voice-Thema bei Amazon gesprochen. Es fällt mir jetzt selbst auf, eine ganze Zeit lang habe ich das für super spannend gehalten. Jetzt will ich nicht sagen, ich vermute, es ist immer noch spannend, aber mir fehlt so ein bisschen die erkennbare Euphorie im Markt. Hast du da eine Meinung zu? Wie sind da die Erwartungen an Voice und die Nachfrage und dann auch dann die Möglichkeit, dort Werbung zu schalten?
Also ich glaube, die erste Euphorie, die ist tatsächlich so ein bisschen überstanden. Wie sich es langfristig entwickelt, wird man dann sehen, ne? Aber ich glaube halt, weil wenn man jetzt mit Voice so das Thema Alexa im weitesten Sinne verknüpft, dann muss man eben auch da konstatieren, das ist jetzt nicht unbedingt offenbar zumindest so ein Device, über das in allererster Linie geshoppt wird, ne? Und da jetzt irgendwie dann Ads einzuspielen und die Tests gab es da ja auch und die Optionen ist zumindest bis heute alles andere als ein Erfolgsmodell und zumindest volumenseitig nicht wirklich bedeutsam. Aber was man schon sehen kann, ist, dass Amazon auch in die Richtung da weiterentwickelt und da weitere Schritte machen wird. Persönlich kann ich jetzt nicht einschätzen, ob das eine signifikante Säule irgendwann wird. Ich glaube halt, da sind die gelernteren Ad-Kanäle, vor allen Dingen, auf denen ich die Nutzer auch visuell erreichen kann, wahrscheinlich immer noch ein Tick im Vorteil.
Ist das nicht frustrierend? Ich kann mich noch erinnern, also vielleicht übersehen wir irgendwas, vielleicht können wir uns noch nicht den nächsten Schritt vorstellen. Ich meine, klar, die meisten wollen das Wohnzimmer oder alle möglichen Leben, das Wohnzimmer, das Auto, alle möglichen Lebensräume besetzen mit Interfaces. Du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Ich weiß noch, wie wir immer über Mobile gelächelt haben. Ne? Das ist mal echt, ich fand das jetzt den vom Krieg. Ich bin der Fatih, der vom Krieg erzählt. Aber ich weiß noch, Mobile haben immer gesagt, Mobile kommt ja immer nächstes Jahr. Und irgendwann ist es dann gekippt, ne? Aber ich weiß noch, die kompletten 2000er habe ich mich durchgequält mit Diskussionen, wie man in Mobile sitzen muss. Und da haben wir Pilotprojekte mit IMAP gemacht. Und es war echt ein Unfall auf den Zeitlupe. Es ist nie was Gutes rausgekommen. Und irgendwann schwupp war Mobile da und heute ist es erstaunlich, dass es noch so viel Desktop gibt. Ja,
das ist richtig.
Jetzt habe ich über einen Zeitraum von 20 Jahren gesprochen. Was übersehen wir denn bei Voice? Das ist auch nicht, ne?
Ja, ich glaube, halt, der Unterschied ist halt, dir fehlt da die visuelle Dimension, ne? Also wenn man jetzt nochmal, also jetzt eher die Nutzersicht, ne, nicht die als Werbung treibende, ne, aber wenn ich mal aus Nutzersicht überlege, ich will irgendwie Produkte recherchieren, ja, dann will ich natürlich in irgendeiner Form, in vielen Fällen mit Sicherheit, wenn es jetzt nicht wirklich ein USB-Kabel ist, will ich einen visuellen Eindruck haben, ich will Sachen vergleichen können, ich will Zusatzinformationen anschauen können und wenn ich da irgendwie per Voice was präsentiert kriege, als erste, zweite oder dritte Option, dann muss ich schon sehr sicher sein, was ich da kriege und was ich da brauche und vielleicht ist das ein Aspekt, warum das zumindest aus einer Nutzersicht noch nicht so richtig verfangen hat.
Ja, okay, verstehe ich. Apropos Nutzersicht nochmal eine ganz pragmatische Frage, um mit der Amazon DSP zusammenarbeiten zu können. Jetzt, wenn jetzt vielleicht hier Werbungtreibende zugehört haben und gesagt haben, Mensch, ich möchte mal erste Tests machen und gucken, ob ich auch in dem Mid-Funnel was erreichen kann. Was sind da so die Zugangsvoraussetzungen? Für wen würdest du sagen, lohnt sich das und ab wann macht das überhaupt Sinn, da loszulegen?
Ja, lustigerweise, also jetzt aus Agentursicht vielleicht lustig, hat Amazon tatsächlich zum Jahreswechsel da die Eintrittshürden nochmal ein Stück erhöht. Einfach im Sinne von Adspends in Höhe von, ich glaube, 400.000 Euro im Jahr, die ich da committen muss, damit ich dann überhaupt einen Zugang zur, oder eine eigene Entity, wie sich es dann nennt, zu Amazon DSP bekomme. Ne? Aber wenn man es jetzt über einen Dienstleister macht, dann sind da die Hürden natürlich entsprechend niedriger. Hat sicherlich damit zu tun, dass das ganze Thema ein bisschen komplexer ist, dass du schon da irgendwie auch ein Onboarding haben musst, wenn du jemanden in die Lage versetzen willst, das im Self-Service zu betreiben. Und das ist sicherlich einfach monetär die Zugangsvoraussetzung. Ansonsten haben wir immer für uns selbst mal so ein Reifegradmodell entwickelt und da folgt die DSP schon dem PPC-Geschäft nach. Ne? Mhm. Also es ist einfach einfacher, schneller und auch unmittelbarer, einfach sinnvolle Umsätze mal zu erzeugen und Werbeerfolg zu generieren. Wenn ich das erstmal auf Amazon mache mit den da verfügbaren Formaten, ja, da habe ich irgendwie wesentlich weniger komplexe Stellschrauben, weniger Dinge, die schieflaufen könnten, mal vereinfacht gesagt. Und wenn ich da irgendwann das im Griff habe und da irgendwie auf einer Flughöhe bin, die sich gesund anfühlt, dann ist sicherlich sinnvoll auch mal zu überlegen, wie kann ich die Nutzer, die da spannend sind, auch außerhalb von Amazon erreichen. Und dann bin ich relativ schnell bei der DSP.
Okay, super. Und lass mich raten, ihr helft auch ordentlichen Advertisern, helft ihr auch dabei, dieses Onboarding zu machen. Dann nehmt ihr sie an die Hand. Das Teil eures
Geschäftsmodells. Ja, das machen wir halt als Full Service, wie eine typische Agentur das eben machen sollte. Ja.
Sehr gut, klasse. Wir kommen so langsam zum Ende. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was unbedingt loswerden muss. Du denkst jetzt, dass ich dir meine alte Abschlussfrage stelle. Ne? Was war deine beste und deine schlechteste Entscheidung? Aber wir haben, das kannst du auch beantworten. Die aktuelle Abschlussfrage lautet: Was ist dein größtes, nicht vollendetes Projekt?
Oh, okay. Da bin ich noch nicht mal vorbereitet. Guck mal, jetzt habe ich mich extra auf die anderen beiden Fragen vorbereitet.
Du kannst dich trotzdem sagen.
Das größte nicht vollendete Projekt ist ja wahrscheinlich tatsächlich PrimeUp als Agentur, in der, obwohl wir jetzt, wie du schon richtig sagst, im sechsten Jahr nach Gründung sind, fühlt sich alles andere an als vollendet. Ne? Weil ich glaube einfach, es gibt jede Menge Optionen, vor allen Dingen auch außerhalb des Amazon-Kosmos. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, wie wir merken, dass da eben auch auf anderen Plattformen noch viel Unterstützungsbedarf besteht und von daher habe ich tatsächlich das Gefühl, dass mich das Thema noch viele Jahre im positiven Sinne begleiten wird und ich habe auch Bock drauf, das Thema weiter zu steuern mit meinem super Team.
Und außerhalb des Beruflichen?
Außerhalb des Beruflichen, tatsächlich wieder mal in die Sportspur zu kommen. Hatte letztes Jahr, bin ja irgendwie nach wie vor passionierter Fußballer, trotz fortgeschrittenem Alters. Hast ja gesagt, irgendwie, wir sind da schon die
Das ist ja auch gemein, weil was bist du für ein Jahrgang?
70.
Ja, okay, dann geht das.
Ich glaube, den Begriff Rentner hast du nicht benutzt. Ne?
Ich bin 71er, ich habe da keinen Grund rumzustänkern.
Von daher habe ich da mittlerweile mit dem einen oder anderen Zipperlein zu kämpfen und das ist tatsächlich ein Projekt, da in diesem Jahr wieder anzugreifen.
Okay.
Sportlich beim Fußball.
Sehr gut. Erste Liga. So, und die und jetzt aber, weil du dich vorbereitet hast, das war ich ja sehr zu schätzen, kanntest die Frage wohl schon, was war der größte Fehler, was war die beste Entscheidung?
Der große Fehler anekdotisch, da habe ich tatsächlich jetzt nochmal so ein bisschen durch die Amazon-Brille gedacht. Ich habe letztens beim Aufräumen zu Hause mal so einen uralten Ordner gefunden, aus dem Jahr 2001 unter anderem. Und da habe ich festgestellt, da habe ich Amazon-Aktien verkauft, die ich mal gekauft hatte. Damals, ich glaube, Gegenwert von, weiß ich nicht, 2.500 D-Mark. Und die hätte ich mal besser nicht verkauft.
Ja.
Das war wahrscheinlich der größte Fehler. Und die beste Entscheidung war jetzt vielleicht auch nochmal so durch die Business-Brille betrachtet, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, sehr früh auch das Thema Software einfach anzugehen in der Amazon-Welt, weil ich da schon auch gemerkt habe, so aus der Historie heraus einen Unterschied machst, ob du jetzt irgendwie immer angewiesen bist, deine Kampagnen und Leistungen irgendwie auf der Basis von Software Dritter zu erbringen oder das selbst zu machen. Und obwohl es nicht immer leicht ist und irgendwie auch Pain sein kann hier und da, ist das aber etwas, wo wir heute froh und dankbar sind, dass wir uns da früh draufgeschmissen haben.
Sehr gut. Und die Software, aber das ist Software, die ihr nutzt, um euren Service zu erbringen. Das ist keine Software, die ihr lizenziert. Okay.
Das auch mittlerweile ist aber nicht die ist schon aus Eigenbedarf in allererster Linie entstanden tatsächlich. Mittlerweile lizenzieren wir die auch hier und da, ist aber nicht so der Fokus. Ja.
Großartig. Sehr schön. Super, super spannend. Lieber Jens, ich bin sicher, wir werden noch viel über Amazon sprechen können. Ich hoffe, dass die Gas geben, auch gerade mit ihren weiteren neuen Formaten. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und freue mich dann aufs nächste Mal.
Wunderbar.
Vielen Dank, Jens Jokschat von PrimeUp.
Danke, Erik.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.